Wenn jemand Lust hat, mit gelungener Kommunikation die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann muss er nicht unbedingt Journalist werden. Er kann auch Kommunikationsmanager werden. Ich weiß nicht, wie du deinen Beruf empfindest. Ich empfinde ihn eindeutig als Marathonlauf. Und man muss einfach wissen, da kommt irgendwann auch noch Kilometer 17, 18, 19. Also ich kann nur Halbmarathon beurteilen, das habe ich gemacht. Und dafür muss man auch noch Energie haben. Alte Zirkuspferde erschrecken nicht so schnell, wenn es knallt und blitzt, ja. Und deswegen sind das auch die, die besonders filigranen Tanzfiguren durch das Zirkusrondell tragen.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zum Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht Turi 2 Gründer Peter Turi mit dem Leiter der Unternehmenskommunikation bei Bosch, Christoph Erhardt. Erhardt vergleicht seine Karriere mit einem Marathonlauf und rät auch Jüngeren dazu, ihre Ziele von Anfang an fest im Blick zu haben und sich zu entscheiden, wie viel Energie und Zeit sie in ihre Arbeit stecken wollen. Die beiden sprechen außerdem über den richtigen Zeitpunkt, um seinem Chef das Du anzubieten und darüber, warum ein Non-Casual Friday eine gute Idee wäre. Christoph Erhardt ist eines von 100 Jobsvorbildern, die wir in der Turi 2 Edition 17 vorstellen. Die Links zum Buch gibt's in den Shownotes.
Guten Morgen, lieber Christoph. Beste Grüße gehen aus der hessischen Landeshauptstadt in die Hauptstadt der schwäbischen Tüftler, nach Gerlingen auf der Schillerhöhe. Du bist doch in deinem Büro, oder?
Ich bin in meinem Büro auf der Schillerhöhe bei Stuttgart. Genau, Grüße zurück, lieber Peter.
Ja, sag mal, du bist wieder im Büro. Können wir denn mit Wolfgang Schäuble sagen, Homeoffice is over?
Also für mich war Homeoffice nie so ganz das New Normal, denn wir sind ja ein Produktionsbetrieb, wie du weißt. Und damit Bosch funktioniert, müssen jeden Tag viele tausend Menschen in Fabriken gehen und am Band arbeiten. Deswegen hat auch das Management darauf geachtet, immer wieder Präsenz zu zeigen unter Einhalten aller Regeln und sehr oft mit guter Bosch-Technik auch getestet. Und so hatte ich einen Rhythmus, der im Grunde vorsah, dass ich 3 Tage in der Woche auf der Schillerhöhe im Büro war und im Schnitt 2 Tage in der Woche im Homeoffice. Also so ganz normal war das New Normal für mich nie.
Und bleibt das jetzt so? Wirst du 2/5 deiner Arbeitszeit weiter aus dem Homeoffice machen, was ja meistens ein Zuwachs an Lebensqualität ist? Auch Familie freut sich auch. Oder müsst ihr jetzt alle 5/5 zurück ins Büro?
Nein, bei Bosch gibt's schon lange vor Corona eine sehr moderne Politik, was die Arbeitszeit und das Erbringen der Arbeitsleistung angeht. Bei uns hieß das mobiles Arbeiten, jetzt gegossen in eine neue Regel, Smart Work heißt das bei uns, die im Grunde den Teams überlässt, selber zu entscheiden, wie sie sich organisieren wollen und welche Anteile von Homeoffice oder Präsenz vor Ort sie einplanen möchten. Ich werde für mich wahrscheinlich bei dieser Logik bleiben. 3 Tage die Woche im Büro, 2 Tage Homeoffice, vielleicht auch mal einer mehr, einer weniger, je nach Bedarf. Flexibilität ist gut.
Okay, Christoph, wir beide haben uns Jahre oder fast schon Jahrzehnte lang respektvoll gesiezt. Das gibt's ja unter älteren Herrschaften. Ne? Jetzt sind wir im Turi 2 Clubraum für diese Podcasts über Jobs und da gilt nun mal die Regel, wir duzen, weil wir halt eine Community sind, ein cooler Club und nicht so ein steifer Verein. Wie schwer fällt dir jetzt das Du?
Also bei dir überhaupt nicht schwer, weil wir uns lange kennen und schätzen. Du hast es selber schon angedeutet. Mein ganzes Berufsleben begleitet mich Peter Turi in unterschiedlicher Weise, publizistisch oder als Experte in Sachen Kommunikation. Insofern ist das für mich ein sehr schöner, natürlicher Schritt und ich mache das auch gerne. Grundsätzlich ist das Du für mich aber ein Vertrauenssignal und ich vergebe es gerne gezielt. Und bin besonders sparsam damit, um ehrlich zu sein, im Umgang mit Journalisten, weil ich Respekt vor den unterschiedlichen Rollen habe, die wir einnehmen. Manchmal sagt man ja auf den verschiedenen Seiten des Schreibtischs. Und finde es dabei immer gut, wenn man da auch eine gewisse Distanz wahrt. Insofern gehe ich mit dem Du behutsam um, habe es in diesem Falle aber sehr gerne angenommen, duze mich mit dir auch gerne und ohne jedes Befangen. Wie das in einer Welt ist, in der sich Gott und die Welt in Zukunft duzt, ja, vielleicht muss man gelegentlich Leuten auch wieder das Sie anbieten. Vielleicht kommen wir mal dazu.
Als Ritterschlag dann. Du, lass uns siezen.
Genau.
Wir gehen jetzt schon so lange zusammen.
Möchten Sie zu mir sagen?
Duzt du denn deinen neuen Chef, den Stefan Hartung, den CEO seit Anfang des Jahres bei Bosch?
Ja. Also nach dem Managementwechsel duzt sich bei Bosch das gesamte Top-Management. Das fühlt sich im Falle von Stefan Hartung für mich aber auch ganz natürlich an. Wir sind gleichaltrig, er agiert sehr auf Augenhöhe. Also so tritt er seinem Gegenüber nahe und ist jemand, der in sehr hoher Frequenz interagiert. Und da ergibt sich das mehr oder weniger von selbst. Man hat das ja manchmal so, dass man dazu neigt, jemanden einfach mit Du anzusprechen. Und das Gefühl hat sich relativ schnell eingestellt, sodass das, obwohl es diese Überlegung gab, das Management duzt sich jetzt konsequent, hat sich in den Gesprächen irgendwie so eingeschliffen, von ihm her zuerst, und dann habe ich das auch aufgegriffen. Er ist damit übrigens mein erster Chef, den ich duze, in mittlerweile fast 30 Jahren Berufsleben. Ich habe mehrfach hanseatisches Du gehabt, also Vorname, aber Sie, aber geduzt habe ich meinen Chef noch nie.
Okay, da entfällt die Frage, deinen alten Chef Volker Denner hast du nicht geduzt und wirst du auch in Zukunft nicht duzen?
Nein, aber man muss dazu aber auch sagen, da war der Alters- und auch der Erfahrungsunterschied nochmal ein ganz anderer. Ich habe ja die Rolle hier übernommen zu einem Zeitpunkt, da Volker Denner schon fast eine Dekade Vorsitzender der Geschäftsführung war. Er war per Du mit seinen Geschäftsführungskollegen und alten Weggefährten im Unternehmen, was ich auch völlig okay fand. Dafür habe ich aber für Volkmar Denner sozusagen oder für die Entscheidung, zu ihm zu kommen, für immer die Krawatte ausgezogen. Denn bei Bosch wird keine Krawatte mehr getragen. Und du kannst dir vorstellen, wie in einem langen Berufsleben in Chefetagen sich bei mir Krawatten angesammelt haben, die jetzt alle im Schrank hängen und die ich wahrscheinlich nie mehr brauche.
Und du vermisst sie nicht?
Du wirst lachen, manchmal doch. Ich ziehe mich gern gut an. Ich habe mein Studium unter anderem in einer Herrenmodenabteilung verdient und habe da auch viel über Kommunikation gelernt. Also wenn man Fragen beantworten kann, wie steht mir das oder ist das meine Größe, dann kann man auch die Kommunikation eines Weltkonzerns leiten. Nein, nur Spaß. Also deswegen, ja, den Krawatten weine ich manchmal hinterher. Wenn man sich gut anziehen will, ist eine schicke Krawatte schon ein schönes Tool.
Ja, warum ziehst du sie nicht einfach mal an, so als Demonstration deiner Nichtkonformität?
Weil ich Kommunikator bin. Und wenn der Kommunikationschef hier in einer Welt, in der praktisch niemand mehr jetzt die Krawatte trägt, mit der Krawatte aufschlägt, dann sagt er damit was. Ich würde damit meiner Organisation sagen, ich hätte es gern bitte wieder förmlicher. Inklusive, dass sie wahrscheinlich manche fragen würden, oh Gott, muss ich jetzt wieder die Krawatte anziehen, weil der eher die Krawatte anzieht? Nee, das will ich nicht. Insgesamt ist dieses Legere, das damit einhergeht, ja auch was Angenehmes. Und ja, gelegentlich genieße ich es auch einfach in der Jeans und mit dem offenen Hemd Kragen am Schreibtisch zu sitzen.
Aber du könntest ja die Institution des Casual Friday rumdrehen. Wenn ihr immer casual seid, dann könntest du eine Initiative gründen für den Non-Casual Friday. Einmal die Woche machen wir einen Schick. Frauen im Kostümchen, Männer mit Krawatte. Wie wäre das?
Du, das ist gar keine schlechte Idee. Wenn ich so drüber nachdenke, gerade für Anlässe, bei denen es zum Beispiel was zu feiern gilt oder wo man eine besondere Fokussierung braucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht zuletzt auch unter den Kolleginnen im Team Leute gibt, die sagen, dann brezle ich mich mal auf und da fühle mich dabei auch gut. Warum eigentlich nicht?
So, der Brezel-Day im Schwäbischen ist immer gut, ne?
Der Brezel-Day, genau.
Christoph, wir machen diesen Podcast ja auch, um jungen Leuten, die in die PR gestartet sind oder die damit liebäugeln, in die PR zu gehen, ein bisschen Hinweise zu geben. Deshalb mal die Frage mit dem Du, wie würdest du das denn jungen Leuten empfehlen, das Du zu nutzen? Die duzen sich ja normalerweise in ihrem Umfeld recht weitgehend. Erwartest du dann aber trotzdem, dass sie, wenn sie bei euch eintreten, erstmal respektvoll siezen, auch bei euch in der PR-Abteilung? Oder sagst du, nee, wir akzeptieren Leute, wie sie sind, die dürfen gern duzen und auch die Füße auf den Tisch legen, wenn es ihnen bequemer ist?
Also der Umgang hier ist schon ein sehr, ich sag mal, direkter und leichtgängiger. Und weil das Grundprinzip des Zusammenarbeitens eins ist, das sozusagen aus der Forschung, der Entwicklung, dem Tüfteln stammt, geht man eigentlich unkompliziert miteinander um. Das heißt aber nicht, dass man sich sofort jetzt duzen würde oder mal Gepflogenheiten, wie man die im Freundeskreis hat, auch am Arbeitsplatz nutzt. Deswegen wäre mein Ratschlag für jemanden, der kommt, erstmal reinzuhören, wie die Kommunikationskultur im jeweiligen Team ist, und sich dann dieser Kommunikationskultur anzupassen. dabei wird man feststellen, dass die jetzt gerade in der Kommunikation, keine Ahnung, kommt jemand in die interne Kommunikation oder zu meinem Media Relations Team, die werden feststellen, dass der größte Teil der Kolleginnen und Kollegen ohnehin schon per Du miteinander ist. Wenn man sich dann aber im Unternehmen weiter bewegt, um zum Beispiel ein Interview zu führen oder mal eine Begleitung für eine Veranstaltung zu organisieren, dann trifft man schon auch auf Leute, die erwarten, dass man sie, wenn man sie nicht sehr gut kennt, erstmal mit sie anspricht und sich dann über die Zeitachse das Du einspielt. Also ich würde nicht so hoppla, jetzt komme ich da reingehen, sondern behutsam reinfühlen, wie die Kommunikationskultur ist und mich dann entsprechend einfügen.
Du hast das Stichwort nicht nur reinfühlen, sondern auch anpassen gesagt. Ist das etwas, was du erwartest auch von deinen Mitarbeitern? Ein Stück weit Anpassung, das ist ja nicht nur positiv besetzt. Also so ein Anpasser war für mich in der Jugend eher ein Schimpfwort, aber es hängt vielleicht mit meiner Jugend zusammen. Also wie authentisch dürfen denn Leute sein, um das den Gegenbegriff mal zu nennen? Bist du da eher konservativ?
Nein, also ich erwarte sogar von den Menschen in meinem Team, egal ob die jetzt neu dazukommen oder ob ich mit denen länger arbeite, dass sie authentisch sind und dass sie auch nicht nur angepasst immer nur das sagen, was man von ihnen erwartet. Ich halte es für extrem wichtig, gerade in unserer Disziplin, dass man auch gegen den Strich bürstet, die Dinge anders formuliert, den Advocatus Diaboli gibt, mit entsprechender Vorrede sagt, Leute, ich sage euch jetzt mal was, da fallt ihr vom Stuhl, wenn ihr es hört, aber ich muss es einfach sagen, das habe ich selber immer so gemacht. Das ist, glaube ich, geradezu Teil meiner persönlichen Marke, dass ich jemand bin, der die Dinge gerne anders sieht, anders formuliert, gegen den Strom schwimmt. Und das erwarte ich auch von meinen Teammitgliedern. Das heißt aber nicht, dass jemand sich nicht in Arbeitsprozesse einfügt oder ein Gespür dafür hat, wie Menschen miteinander umgehen oder auf welche Weise man sich einander vermittelt. Also ich glaube, gerade um einen Unterschied zu machen und auch mal sozusagen aus der Form zu fallen und erkennbar an anderen Gedanken zu denken, muss man trotzdem Teil des Getriebes sein. Nur Opposition und immer alles anders machen aus Prinzip führt nicht zum guten Ergebnis.
Gibt es denn durch deinen neuen Chef Stefan Hartung bei Bosch einen Kulturwandel?
Also ein neuer Firmenlenker bringt natürlich immer auch einen neuen Stil. Deswegen würde ich erstmal von einem Stilwandel sprechen. Stefan Hartung ist dezidierter Teamplayer, also jemand, der immer Leute um sich rum haben will und mit denen permanent im Gespräch ist, um Lösungen rauszumändeln oder neuen Input zu bekommen. Und so erlebt man den auch. Sehr direkt in der Kommunikation, schnell und unkompliziert. Jemand, wenn ich mal unser Motto zitieren darf, Technik fürs Leben, der zwar auf der einen Seite ein richtiger Technikversteher ist, aber der so richtig tief im Leben drin steht, mit allem, was das bedeutet, mit dem man sich auch über die Talkshow vom Vorabend oder die Fußballergebnisse oder den neuesten Bestseller unterhalten kann. Und dieses wirbelnde, direkte, dem Leben zugewandte, das spürt man, wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Und ich glaube, das spüren auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen bei Bosch jetzt als sozusagen die Lebensart des neuen Chefs. Heißt das auch, dass die Kultur genau in diese Richtung geht? Naja, also der Volkmar Denner hat ja schon mit dem Kulturwandel begonnen. Themen wie Hierarchieabbau, Agilität, Fokus auf Nachhaltigkeit und Diversität sind bei uns schon seit Jahren sozusagen in Arbeit. Was jetzt dazu kommt, ist einfach nochmal eine jüngere und ein Stück weit auch vielleicht noch entschiedenere Umsetzung in der neuen Phase, die einfach damit einhergeht, dass jetzt ein neuer Chef da ist, der eine neue Etappe quasi in der Geschichte des Unternehmens einleitet.
Also lebendig, direkt, zugewandt, das kann ich bestätigen. Du hast es ja möglich gemacht gehabt, dass wir für die Touri 2 Edition 15 Bewegung ein Interview hatten mit dem Stefan Hartung. Das kann jeder, der es jetzt hört und sich für Bosch interessiert, kann er das finden, indem er auf Touri 2 einfach Stefan Hartung eingibt oder die Edition 15 anguckt oder die Firma Bosch in unserer neuen Firmendatenbank Touri 2/Firmen nachguckt. Danke nochmal dafür, dass du es möglich gemacht hast, dass wir wir den Stefan Hartung noch vor seinem Amtseintritt bei uns hatten. Ich habe gesehen, dass die Fotos, die wir damals gemacht haben, zum Teil auch in Wirtschaftswoche und Co. erschienen sind. Also das war für uns eine gute Sache. Wie ist das bei dir angekommen? Der Chef in so einem kleinen Spezialmagazin als erstes Vitori 2 Edition, gab es da Proteste von anderen Journalisten oder aus der Belegschaft?
Nein, im Gegenteil. Also wir haben sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, von innen, teilweise auch von außen, dafür, dass wir quasi den Stefan Hartung schon vor Amtsantritt so ein bisschen dechiffriert haben. Was ist denn das für einer? Wie tickt der? Und das hat die Touri-Edition sehr schön möglich gemacht, weil das war eine relativ lange Interviewstrecke, sehr gut vorbereitet. Ihr habt euch dafür extrem viel Zeit genommen, wart gut vorbereitet, was ich ohnehin an den Interviews, die du da immer führst, sehr schätze, dass da jemand kommt, der schon vor dem Interview viel weiß über das Gegenüber. Und die Bilder, finde ich, haben sehr gut vermittelt, was der Stefan Hartung für einer ist. Und das ist intern wie extern wahrgenommen worden. Und letzteres ist auch der Grund, warum man die Bilder an anderen Stellen jetzt sieht. Die sprechen schön, die zeigen den Stefan Hartung, wie er ist.
Schickst du ihn denn auch auf Podcast-Tournee? Wir machen im Herbst ein ganzes Buch über das Thema Audio und stellen natürlich fest, dass immer mehr PR-Strategen auch Audio einbeziehen in ihre Strategie. Ist für euch Podcast ein Thema? Wird der Stefan Hartung demnächst durch die Podcasts auch ziehen?
Also wir sind noch dabei, die ganzen Anfragen, die wir haben, ihn überhaupt in Interviews zu kriegen, abzuarbeiten. Insofern ist im Moment zeitliche Knappheit der begrenzende Faktor. Aber ganz sicher wird der Stefan Hartung auch Podcasts machen. Der ist als Mensch geradezu dafür gemacht, weil der extrem gut im Gespräch ist. Und
ja, er hat eine gute Podcast-Stimme.
Zu erzählen
hat. Sehr sonor und so. Was machst du eigentlich anders? Du bist ja schon ein bisschen bei den Älteren auch, 60er Jahre geboren. Mehr verraten wir jetzt nicht. Wenn man es wissen will, kann man Touri zwei Köpfe, kann man dich auch nachgoogeln oder googeln, nachschlagen bei Touri. Weiß gar nicht, ob dann Google das richtige Wort ist, wenn man auf der Seite bist.
Touren.
Und wenn du was findest, gratuliere ich dir. Was machst du anders als jüngere PR-Chefs? An welcher Stelle bist du konservativ oder ein konservativer Knochen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders mache. Zunächst mal, ich bin fast 56, kein Geheimnis, alles gut. Ich trage meine Altersschmarren sozusagen mit Stolz. Das ist ein langes Berufsleben, das ich da schon hinter mir habe in einer sehr dynamischen Branche. Alles okay. Also nochmal, ich glaube, ich mache gar nicht so viel anders. Ich sage das auch deswegen, weil ich mittlerweile bei verschiedenen Gelegenheiten mich mit jüngeren Kolleginnen oder Kollegen auch schon auf Podien unterhalten habe, um die Arbeitsweisen ineinander zu spiegeln. Was mir auffällt ist, und das ist jetzt eine Binsenweisheit, Erfahrung macht schon einen Unterschied. Ich pack's mal in ein Bild. Alte Zirkuspferde erschrecken nicht so schnell, wenn es knallt und blitzt. Ja? Und deswegen sind das auch die alten Zirkuspferde immer, die besonders filigranen Tanzfiguren durch das Zirkusrondell tragen. Und ansonsten vielleicht, um es ein bisschen noch dezidierter zu machen, ich komme noch aus einer Zeit, du ja auch, wo sehr an Inhaltequalität geschliffen wurde. Ich habe ganz sicher einen sehr starken Fokus auf Inhalten, vielleicht mehr als die jüngere Generation, die aus meiner Sicht sehr stark auf vor allem digitale Formate fokussiert ist. Dann orientiere ich mich sehr stark an meinem eigenen Plan und bin nicht so getrieben von Opportunitäten, glaube ich jedenfalls. Und ich mache ziemlich wenig Trendsurfing. Also wenn Sachen in sind, motiviert mich das immer, erstmal die Finger davon zu lassen und zu gucken, was da wirklich dran ist oder ob das nur einfach die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird.
Gibt es auch einen Punkt, wo du trotz deines Alters dich selber als progressiv siehst? Wo du sagst, da bin ich ein bisschen vor der Zeit?
Also ich meine, die Frage nach der Progressivität beinhaltet ja auch die Frage nach dem konservativen Element. Ich bin überall da progressiv, wo es darum geht, das Geschäftsmodell des Kommunikationsmanagements nochmal genauer anzugucken. Und da verfolge ich auch schon seit vielen Jahren konsistent, kann man nachlesen, nachhören, einen Plan, von dem ich glaube, dass es der richtige ist. Vereinfacht ausgedrückt, wir müssen wegkommen vom Fokussieren nur auf Zielgruppen, müssen uns stärker auch mit Anspruchsgruppen beschäftigen und daher nicht nur Perzeptionsmanagement mit dem Ziel des Reputationsaufbaus betreiben, sondern eben auch Beziehungsmanagement, um gute Beziehungen zu unseren Stakeholdern zu bekommen. Bonding würde ich das nennen. Und das führt dann eben auch zu anderen Arbeitsweisen. Viel mehr arbeiten mit Methoden der kleinen Zahlen, wie ich das nenne, als nur mit den Methoden der großen Zahlen. Also weniger nur große Kampagnen, Pressemeldungen und viel mehr Gespräche, direkte Stakeholder-Interaktionen.
Okay, das habe ich verstanden. Christoph, du bist jetzt heute für eine Dreiviertelstunde zu Gast in unserem Turi 2 Jobs Podcast, weil du eines von 100 Vorbildern bist, deren Lebensweg und Karrieretipps wir in der Edition 17 gesammelt haben. Ist sie schon angekommen bei dir?
Ja, ist sie und sieht schön aus.
Super. Aber bevor wir dazu kommen, zu deinem Lebensweg und auch zu deinen Tipps, die du gibst, ne? Dein Verständnis von Karriere in der PR auch, also nutzwert für die Jüngeren, die jetzt hoffentlich dann auch zuhören, jetzt bestimmt nicht, aber später, wenn er ausgestrahlt wird. Aber bevor wir dazu kommen, können wir nicht ganz um den Krieg in der Ukraine herumkommen. Wie betroffen seid ihr denn vom Krieg in der Ukraine? Betroffen vielleicht dann im doppelten Sinn?
Also die Formulierung ist exakt die richtige. Ich glaube, hier sind alle, nicht nur bei Bosch, betroffen im wahrsten Sinne des Wortes vom Leid so vieler unschuldiger Menschen. Krieg kann keine Lösung für politische Fragen sein. Und man hatte den Eindruck, dass das insbesondere in Europa eine für immer geklärte Frage ist. Und was da jetzt passiert, ist einfach eine Tragödie, die sich da jeden Tag vor unseren Augen entfaltet. Bosch ist unmittelbar betroffen dadurch, dass wir in der Ukraine 360 Kolleginnen und Kollegen haben und in Russland 3500. Wir haben von Beginn an gewaltigen Aufwand getrieben, um die Sicherheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Möglichkeiten zu gewährleisten. Wir haben sehr schnell humanitäre Hilfe bereitgestellt, 1 Million Euro aus der Zentrale heraus und nochmal jeweils 1 Million für Hilfsmaßnahmen in Polen, Ungarn und Tschechien, weil wir auch in den Ländern, in die die Flüchtlinge jetzt drängen, sehr präsent sind. Gewaltige Hilfsbereitschaft unserer Kolleginnen vor Ort, die zum Teil nach ihren Schichten an die Grenze fahren und Flüchtende abholen, um sie dann in den Städten irgendwie zu versorgen. Und es hat natürlich Auswirkungen auf unser Geschäft. Durch die Sanktionen sind die Lieferungen nach Russland im Wesentlichen zum Erliegen gekommen. Wir können deswegen wesentliche Teile unseres Geschäfts mit russischen Kunden oder in Russland nicht mehr vollziehen und weitere Einschränkungen sind zu erwarten. Also wir sind in jeder Hinsicht von diesen Ereignissen betroffen und getroffen.
Was wird die wichtigste Herausforderung jetzt für Bosch, für die Wirtschaft, für uns alle?
Also ich ziehe den Rahmen mal ein bisschen größer. Wir haben jetzt Jahrzehnte erlebt, in denen politischer Multilateralismus mit wirtschaftlicher Globalisierung einhergegangen ist. Wir könnten jetzt trefflich drüber streiten, wahrscheinlich wir beide schon und mit weiteren Zuhörern sowieso, über die Frage, ob in dieser Zeit alles gut gelaufen ist oder ob vieles auch schief gelaufen ist. Aber grosso modo muss man sagen, diese Kombination aus wir reden politisch miteinander und treiben Handel, hat eigentlich zu einer Phase großer Prosperität in unseren Gesellschaften geführt. Und jetzt erleben wir, wie die Politik möglicherweise in einer Phase wieder der Multipolarität, vielleicht sogar der Bipolarität geht und wir trotzdem versuchen müssen, globales Wirtschaften, Lieferketten, Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Das wird für ein Unternehmen, das global ist wie wir, seit den Gründerzeiten von Robert Bosch vieles ändern, schafft komplexe Verantwortungslagen, komplexe Logistikzusammenhänge und Lieferketten und ist für ein Hightech-Unternehmen, das wir sind, mit sehr vielen Produkten, die in der Entstehung wie in der Vermarktung komplex sind, natürlich besondere Herausforderungen. Also das ist schon eine außergewöhnliche Zeit und das waren jetzt nur die langfristigen Folgen. Kurzfristig kommen steigende Kosten, Verfügbarkeit von Energie, Inflation und all diese Fragen noch dazu.
Lass uns noch einmal auf das Langfristige gucken. Also was würdest du sagen, wenn meine These ist, wenn zwischen Ost und West wirtschaftlich wieder eine Mauer gebaut wird oder der eiserne Vorhang runtergeht, wird das zu gewaltigen Wohlstandsverlusten auf beiden Seiten führen,
oder? Absolut. Ich halte das für ein geradezu katastrophales Szenario. Und du verweist richtigerweise auf die wirtschaftlichen Folgen. Ich sag mal, und das sind noch die geringsten. Ja, denn ich finde, das hat die Geschichte gezeigt, was passiert, wenn sich Blöcke oder große Länder und ihre Einflussbereiche voneinander abkapseln. Das führt zu Konfrontationen, strukturellen Missverständnissen. es wäre ein Wohlstandsverlust und es wäre eine Welt, die weitaus weniger sicher ist als die, in der wir heute leben. Und das vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die eigentliche Herausforderung ja eine globale ist, nämlich das Thema den Klimawandel bekämpfen, Nachhaltigkeit sicherstellen.
Ja, gut. Machen wir einen Haken hinter. Wir zwei werden das Problem nicht mehr lösen heute. Denken wir an die Leute, die diesen Podcast hören, weil sie sagen, ja, okay, da ist der Chef, der PR-Chef von Bosch. Ich will mal ein bisschen erfahren, für wen sollte ich vielleicht in die PR gehen, was ist da gefragt und so weiter. Deshalb zum Thema Karriere in der PR, was würdest du sagen, welche Sorte Mensch oder junger Mensch, was sollte der so in sich fühlen, damit du sagst, ja, der ist berufen für die PR?
Also ich fange vielleicht mal mit einem Punkt an, der möglicherweise überrascht, weil viele Leute Kommunikationsmanager, PRler ja eher mit einer gewissen Skepsis betrachten. Da gibt es immer das böse Zerrbild des Spin-Doktors. Ich sage aber trotzdem mal, wenn jemand Lust hat, mit gelungener Kommunikation die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann muss er nicht unbedingt Journalist werden. Er kann auch Kommunikationsmanager werden. Vor allem, wenn er Lust hat, mittendrin im Geschehen der Zeitläufte zu sein. Wenn man in ein Unternehmen geht, ist es natürlich schön, wenn man sich auch für Wirtschaft interessiert, dann sind die Zeitläufe eben wirtschaftliche und man tritt ein in eine Welt, die einem sonst verborgen bleibt und die sehr, sehr interessant, dynamisch, spannend ist. Und das Offensichtliche vielleicht, man muss einfach gern kommunizieren, geschrieben wie gesprochen. Jemand, der dazu neigt, sich in stille Kämmerlein zurückzuziehen, sollte wahrscheinlich eher nicht in die Kommunikation gehen.
Also darf ich den Satz nochmal wiederholen oder auf den Punkt bringen, so wie ich ihn verstanden habe? Du sagst, wer mit Kommunikation an einer besseren Welt arbeiten will, muss nicht unbedingt Journalist werden.
Nein, ich habe oft Gespräche dieser Art und verweise immer drauf, wie viele Gelegenheiten es für mich gibt, an entscheidenden Stellen darauf zu verweisen, welche Auswirkungen zum Beispiel eine wirtschaftliche Entscheidung hat. Oder wie man eine wesentliche wirtschaftliche Entscheidung besser vermitteln kann. Oder, ich bin ja bei Bosch auch für Regierungsbeziehungen zuständig, wie man der Politik mit Know-how, das man hat, helfen kann, gute Entscheidungen zu treffen. Bei der Wirtschaft geht es natürlich um Mehrwert mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern, gesellschaftliche Beiträge zu leisten, Innovationen möglich zu machen. Aber es geht eben auch darum, einen Beitrag dazu zu leisten, dem zu folgen, was sozusagen den Purpose des jeweiligen Unternehmens ausmacht. Bei uns ist das Technik fürs Leben. Es wird auch sehr ernst genommen. Und wir helfen mit guter Kommunikation dafür, diese Technik fürs Leben möglich zu machen.
Gut, jetzt nehmen wir mal an, ein junger Mensch sagt, ich bin so ein bisschen Kommunikation, merke ich, es liegt mir. Ich schwanke zwischen PR und Journalismus. Wer sollte dann den Abzweig in die PR nehmen und wer ist besser im Journalismus aufgehoben?
Ich sage das mal so und verweise jetzt gar nicht auf spezielle Skills oder auf die Besonderheiten des Arbeitsfelds, wie es sich in der täglichen Arbeit zeigt, sondern eher auf Grundsatzprinzipien der Arbeit, wie ich sie jedenfalls verstehe. Ich war immer jemand, der Teil von etwas sein wollte, der etwas mit aufbauen wollte. Und obwohl ich habe eine ganze Zeit lang am Anfang auch journalistisch gearbeitet, als freier Zeitungsjournalist und habe ein bisschen Fernsehen gemacht. Ich habe mich in dem Umfeld, in dem ich quasi von Thema zu Thema springe und eher Teil einer Beobachtungsmaschinerie bin, die kritisch begleitet, hinterfragt und quasi korrektiv ist. Ich habe mich in dem Umfeld weniger wohlgefühlt. Ich wollte etwas mit aufbauen und unter der Grundannahme arbeiten, das, was ich hier vorantreibe, das leistet einen bleibenden, dauerhaften Beitrag. Und das wäre meine Antwort auf deine Frage. Wenn man jemand ist, der seine kommunikativen Fähigkeiten in so einem Aufbau- und Gestaltungsumfeld einbringen will, ist man, glaube ich, im Kommunikationsmanagement gut aufgehoben. Wenn man eher jemand ist, der sagt, nee, ich will immer wieder die Beobachterrolle einnehmen und von draußen da drauf schauen und das kritisch begleiten, ist man sicher im Journalismus besser aufgehoben.
Und könnten wir es auch profaner sagen? Wer sicher einen schönen Betrag auf dem Konto haben will, geht lieber in die PR. Und wer seinen Namen gedruckt sehen will und ein bisschen mehr auf den Fame aus ist, geht besser in den Journalismus?
Peter, Hand aufs Herz. Ich habe zu einer Zeit angefangen, als alle in den Journalismus wollten. Ja, also Leute mit meinem Hintergrund, sozialwissenschaftliche Ausbildung, ein bisschen Talent im Schreiben und im Reden, ein bisschen schon journalistisch gearbeitet. Wenn du in einem Raum gefragt hast, wer von euch geht in die Medien, gingen 90% der Hände hoch und alle wollten Journalist werden. Ich bin in die PR gegangen. Mein erstes Jahresgehalt waren damals bei Bertelsmann, ich glaube, irgendwie 60.000 Mark. Ja, da haben meine Journalistenkollegen oder meine Kollegen, die in den Journalismus gegangen sind, am Anfang drüber gelacht und die ersten 5 Jahre auch noch. Und erst dann hat es sich aufgespaltet. Also von hinten betrachtet, wenn die Frage lauten würde, verdiene ich im Kommunikationsmanagement mehr Geld, würde ich sagen, ja. Sollte es der Motivationsgrund sein für den Beruf? Und war es für mich auch nicht.
Okay, und wer gern seinen Namen gedruckt sieht, also der so ein bisschen die Öffentlichkeit sucht oder ein bisschen eitel ist, das Feedback braucht, der dann lieber einen Journalismus?
Um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist auch für den Journalismus eigentlich die falsche Motivation. Ich sage meinen Kollegen immer, auf dem Boden bleiben bitte, wir sind nur Beleuchter, ja. Aber ich finde, so sollten Journalisten sich gelegentlich auch sagen, auf dem Boden bleiben, wir sind nur Beobachter. Sobald du, und ich weiß, wie gefährlich das ist, denn ich habe selber journalistisch gearbeitet, sobald du beim Blick auf den Abspann oder beim Lesen der Schlusszeile so ein Gänsehautgefühl hast, solltest du in dich gehen und dich fragen, ob das noch der richtige Job für dich ist.
Okay, krass. Wie gelingt eine gute Karriere in der PR, Christoph?
Tja, also ich kann was dazu sagen, wie meine gelang. Ich weiß nicht, ob es da Geheimrezepte gibt, zumal unglaublich viel auch Glück ist, muss man einfach eingestehen, zur rechten Zeit am rechten Ort Menschen treffen. Wenn ich über meine Karriere, wenn man die so nennen soll, spreche, würde ich sagen, zum einen muss man bereit sein, auch Umwege zu gehen. Ich habe meine Zeit als Kommunikationsmanager in der Medienindustrie begonnen, zu einer Zeit, als das super spannend war, weil sich da sehr viel geändert hat, die Digitalisierung begann. Ich hatte sehr viel mit Künstlern und spannenden Autoren, Verlagen zu tun und so weiter. Habe mich aber bewusst entschieden, um mich weiterzuentwickeln, auch ganz andere Sachen zu machen und bin unter anderem vom Rückenwind der Medienindustrie in den Gegenwind der Tabakindustrie gegangen, um was über Markenführung und Krisenkommunikation zu lernen, was ich auch gelernt habe. Dann glaube ich, man muss sich frühzeitig überlegen, was für ein Ambitionsniveau man hat und auch welche Risikobereitschaft, um diese Ambitionen zu erreichen. Ich frage junge Leute, die zu mir kommen, weil sie sich um einen Job bewerben oder nachdem ich einen Vortrag gehalten habe und sie ans Rednerpult kommen, immer, wo sehen sie sich im Scheitelpunkt ihrer Karriere? Ja? Wo wollen sie mal hin? Und bin immer überrascht oder oft überrascht, wie selten jemand eine Vision dafür hat. Ich hatte die relativ früh. Und dann braucht es Flexibilität und Ausdauer. Ich weiß nicht, wie du deinen Beruf empfindest. Ich empfinde ihn eindeutig als Marathonlauf. Und man muss einfach wissen, da kommt irgendwann auch noch Kilometer 17, 18, 19. Also ich kann nur Halbmarathon beurteilen, das habe ich gemacht. Und dafür muss man auch noch Energie haben.
Okay, ich habe beruflich einen Marathon mit vielen Umwegen und Zwischenstopps gemacht. Ambitionsniveau, das Wort ist neu, gefällt mir aber gut. Wie definierst du das?
Was will ich erreichen und was bin ich bereit dafür zu tun?
Also, und das war bei dir von Anfang an, ich möchte es zu was bringen und ich bin bereit dafür, viel dafür zu tun. Ist das aus deiner Jugend rausgeprägt? Ja. Du bist nicht mit goldenen Löffel geboren?
Nein, ich bin ein klassisches Lower-Middle-Class-Kid. Mein Vater war Sonderschullehrer aus Überzeugung und Begeisterung. Meine Mutter hat bei C&A Klamotten verkauft. Das goldene Mantra bei uns zu Hause war, lern was. Wenn du was gelernt hast, dann kannst du es zu was bringen. Und wenn du genug Energie aufbringst, dann gibt es auch keine Grenzen. Ich wurde nie getriezt, ich wurde nie angehalten, erfolgreich zu sein. Bei uns gab es immer nur Rückenwind und gute Antworten auf schwierige Fragen. Und so bin ich dann, ich mache das ganz kurz, über mein Studium in dieses Vorfeld der Kommunikation reingeraten und habe dann aber relativ früh gemerkt, ich kann da was. Wenn ich rede, hören mir Leute zu. Wenn jemand was Schwieriges vermitteln will, kommt er zu mir und fragt mich, wie geht denn das? Lange vor Eintritt ins Berufsleben. Und nach den ersten 5 bis 10 Jahren war mir klar, da kann was gehen, wenn du am Ball bleibst. Und dann habe ich für mich definiert, ich will Kommunikationschef eines DAX werden. Und das habe ich dann...
Wie alt warst du da, als du das, dieses Ambitionsniveau so konkret definiert hast?
Anfang 30 sowas.
Okay. Vermisst du diese Einstellung, ich will da was werden, ich will was reißen heute bei vielen jungen Leuten?
Das vielleicht weniger, aber was mich manchmal überrascht ist, dass junge Leute entweder alles wollen oder, ich formuliere es mal so, sich einreden lassen, man könnte alles haben. Ja, Also mir war irgendwie von früh an klar, wenn Beruf in meinem Leben so eine wichtige Rolle spielen wird, dann werde ich andere Dinge einfach nicht tun können oder werde an anderen Stellen Kompromisse machen müssen. Heute erlebe ich ganz oft, dass junge Leute hoffen, alles zu haben zu können. Also den beruflichen Erfolg, die uneingeschränkte Zeit für das Pflegen von Freundschaften, die Chance, sich die Welt anzugucken und so weiter.
Die Work-Life-Balance.
Ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert. Mein Leben besteht aus meiner Familie, die mir sehr wichtig ist, die Reihenfolge ist auch wichtig, meinem Beruf und Sport. Das ist es eigentlich. Dann habe ich noch ein paar Hobbys. Ich lese gern und trinke gern ein gutes Glas Wein. Das ist es aber auch schon.
Gut, du, das heißt, Kommunikationschef eines DAX-Konzerns bist du nicht mit einer geregelten 40-Stunden-Woche?
Also ich habe auch Wochen, in denen ich mal weniger arbeite. Aber wenn ich es über meine gesamte berufliche Laufbahn hinweg betrachten würde, habe ich eigentlich immer am Tag, 9 bis 10 Stunden gearbeitet. Und ich habe immer, was auch eine bewusste Entscheidung war, ziemlich früh angefangen und habe das bis jetzt durchgehalten. Und das hat eben bestimmte Implikationen.
Du bist ein Frühaufsteher in dem Sinne?
Ich habe mich zum Frühaufsteher gemacht. Das Geheimnis ist, als unsere Kinder auf die Welt kamen, musste ich mir entscheiden, sehe ich sie morgens früh oder sehe ich sie am Abend? Und sie am Abend zu sehen, hätte bedeutet, sehr früh nach Hause gehen zu müssen, was damals der Logik meiner Arbeit nicht entsprach. Also habe ich gesagt, obwohl ich gar kein Frühaufsteher bin, ab jetzt stehe ich super früh auf, habe dann Zeit für meine Kids, kann meine Frau morgens auch ein bisschen entlasten und mache dafür abends ein bisschen länger. Heute werden diese frühen Stunden, ich bin in der Regel um 6:45 im Büro, für Lageeinschätzungen und Vorbereitungen, um vor der Welle zu sein, genutzt.
Wie hat denn die Digitalisierung deine Arbeit und die PR insgesamt verändert?
Also,
ging da auch was verloren? War alles nur gut?
Also sie hat ganz sicher die Kommunikationsarbeit beschleunigt. Wir beide kennen noch sowas wie einen Redaktionsschluss, und zwar nicht nur als irgendein fernes, hypothetisches Datum, sondern als einen Augenblick, der sozusagen den kommunikativen Tag beschließt, weil danach die Druckmaschinen laufen, dann passiert nichts mehr. Was zugleich auch immer so ein kurzfristiges Anhalten der Kommunikationsmaschinerie war, bis es dann wieder losging am nächsten Tag. Jetzt leben wir in einer rund um die Uhr Beschallung und permanent Beobachtung, die ihren Ursprung in der Digitalisierung hat. Wir haben eine Vervielfältigung der Kanäle erlebt, inklusive dessen, was Habermas neulich, der hat seine Habilitationsschrift über den Strukturwandel der Öffentlichkeit nochmal neu sozusagen nachgedacht und hat dann selber festgestellt, dass er früher immer von den wenigen Autoren gesprochen hat, die öffentliche Diskussion prägen. Und jetzt stellt er fest, es gibt eigentlich nur noch Autoren. Jetzt ist jeder Autor. Das hat natürlich unsere Arbeit auch verändert, dass es nicht mehr nur die professionellen Kommunikatoren gibt, sondern jetzt gibt es Influencer und es gibt Otto Normalmensch, der mit kommuniziert. Und wir haben etwas erlebt, was ich auch schon mal angesprochen hatte. So geht es mir jedenfalls, vielleicht siehst du das anders, eine starke Verschiebung von vom Inhaltefokus auf den Formatfokus. Es geht heute wesentlich darum, in welchen Kanal was kommt und nicht so sehr, habe ich gelegentlich den Eindruck, um die Frage, was wird eigentlich kommuniziert. Und das empfinde ich manchmal als Verlust, ja.
Ja, ich denke, alles wird oberflächlicher, alles wird schneller. Unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Ich muss mich selber wirklich anstrengen, dass ich im Urlaub dann auch mal ein 500-Seiten-Buch lese, was ich früher eben nebenbei gelesen habe, weil ich mich natürlich immer wieder dabei erwische, dass es viel unterhaltsamer ist, schnell in den Twitter-Feed reinzuscrollen. Wie hältst du das mit Social Media? Machst du gar nichts selber? Was konsumierst du? Delegierst du das, die Beobachtung von Social Media?
Was ich in Social Media mache, mache ich alles selbst. Ich twitter ein bisschen, ich mache ein bisschen LinkedIn. Ich habe ja einen eigenen Blog, den ich auch auf LinkedIn und auf Twitter dann verwerte. Wobei mir aber relativ wurscht ist, wie viele Leute das genau angucken, die Partys angucken und sich dann dazu melden. Das genügt mir auch schon. Ich käme nie auf die Idee, jemand anderen für mich, mich in Social Media sozusagen zu positionieren. Ich schaue selber in der Regel dreimal am Tag, morgens früh, mittags und abends nochmal in die für mich wesentlichen Kanäle rein, gucke mir unsere eigenen Kanäle an und ich schaue mir sehr intensiv jeden Tag das digitale Datenaufkommen aus Social Media an, weil ich das für einen wichtigen Seismographen halte, so eine Art Vorläufer für Themenentwicklungen, der es mir erlaubt zu sehen, wie die nächsten Trends in den nächsten Tagen sich entfalten werden. Dafür sind Social Media extrem hilfreich.
Womit beginnt dein Medienkonsumtag und womit endet er?
Er beginnt mit der Presseschau, die jeden Morgen für uns zusammengestellt wird.
Wie viel Uhr kommt die?
Und er endet, die kommt morgens so um 6.30 Uhr. Sodass, wenn ich um 6:45 anfange, ich da schon mal reingucken kann, um ein Gefühl dafür zu haben, was so insgesamt passiert ist. Dann kriege ich parallel die Daten, die quasi das Bild, das sich aus den Medien selbst heraus ergibt, nochmal verdichten. Und daraus entsteht dann mein Bild auf unsere Bosch-Themenlage. Und ich ende meinen Tag, mein ganzes Berufsleben lang immer schon mit der FAZ, der Bild-Zeitung, der Financial Times und der jeweiligen Lokal- oder Regionalzeitung des Standorts, an dem ich arbeite. Im Moment sind das die Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung. Vorher war es der Bonner Generalanzeiger und davor jeweils immer das, was gerade an dem Standort sich anbot, wo ich gearbeitet habe.
Okay, die letzten 4 Minuten. Wir brauchen nochmal konkrete Tipps für die jungen Leute, die jetzt ausgeharrt haben, bis fast an den Ende diesen Podcast. Welche 3 Tipps gibst du einem jungen Menschen, der jetzt sagt, also gut, das will ich probieren. Ich will in die PR und will in der PR vorankommen. Was sind deine 3 besten Tipps an die oder dringendsten Tipps?
Also diejenigen, die mich schon mal gehört haben an anderer Stelle, die langweile ich jetzt, weil ich da ziemlich konsistent zu vorherigen Aussagen bin. Das erste ist eine kleine Denksportaufgabe zur Selbstprüfung. Ich glaube, dass man sich früh in seiner Karriere fragen sollte, ob man eher jemand sein will, der zum Drehen großer Räder kleine Beiträge leistet, oder jemand, der zum Drehen kleiner Räder große Beiträge leistet. Also vereinfacht ausgedrückt eher jemand, der in einem großen Unternehmen arbeiten will, wenn man in ein Unternehmen möchte, oder bei einem kleinen und Mittelständler. Das ist wichtig, weil sich das völlig anders anfühlt. Im erstgenannten Falle weiß ich nie so ganz genau, was mein Beitrag war, kann aber beim Party-Talk erklären, um welches große Thema es ging, weil es im Zweifelsfalle in der Tagesschau war. Im zweitgenannten Falle kenne ich meinen Beitrag genau, aber niemand hat jemals von der Firma gehört oder von dem Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Zweiter Tipp, übe dich in Komplexitätsreduktion, sei in der Lage, komplexe Dinge einfach zu erklären und trau dich dann auch, Dinge, die vielleicht viele Grauschattierungen haben, schwarz-weiß zu machen, damit sie behandelt und entschieden werden können. Und das Letzte ist, prüfe dein Ambitionsniveau, frag dich genau, wie viel Aufwand du für dein Berufsleben treiben willst. Und wenn du erkennst, mir sind andere Dinge wichtiger, dann lass dich nicht locken, sondern setz andere Schwerpunkte in deinem Leben.
Darf ich noch einen Tipp hinzufügen?
Klar.
Ich glaube, ich habe vor fast 30 oder 25 Jahren, da bist du von dem Internetdienstleister AOL zu dem anderen also von einer Tochter von Bertelsmann damals zu einer anderen Bertelsmann-Tochter, die BOL lustigerweise hieß, Books Online, gewechselt. Und dann habe ich die Zeile gemacht, wer AOL sagt, muss auch BOL sagen. Würdest du dem zustimmen?
Ja. Wenn man sich
erinnerst
für
du dich?
Diesen Weg entscheidet, auf diesem Gleis unterwegs ist, dann geht mit dieser Entscheidung für einen bestimmten Berufsweg eben auch einher, dass der Folgen hat, die man einfach ins Auge schauen muss. Zu glauben, man kann sich immer nur die Rosinen rauspicken, das wird nicht funktionieren.
Gut, Christoph, allerletzte Frage, dann sind wir super pünktlich fertig, haben die Schulstunde nicht überschritten. Welchen Tipp würdest du deinem 18-Jährigen, mit dem Wissen von heute natürlich, deinem 18-Jährigen Ich geben?
Mach mit dem Autoführerschein auch gleich den Motorradführerschein. Das betrachte ich in der Rückschau als Versäumnis.
Was habe ich genau umgekehrt gemacht? Ich habe einen Motorradführerschein gemacht und nachdem man in warmen Autos sitzen konnte, mich nie wieder auf kalte Motorräder gesetzt. Ich habe ihn nie benutzt, meinen Motorradführerschein, würde mich jetzt auch nie mehr auf ein Motorrad trauen. Und du hast ihn nachgemacht, den Motorradführerschein?
Ich habe ihn spät gemacht und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin begeisterter Motorradfahrer, habe das Glück, mit einem meiner Söhne zusammenfahren zu können, der auch Motorradführerschein hat und es ist außer Skifahren das Schönste auf der Welt.
Okay, und man sieht hier jetzt auf einer schweren Harley durch die Voralpendüsen gelegentlich.
Nee, ich habe keine Harley, ich habe eine 1200er BMW, so ein Retro-Bike, aber ja, nichts Gemütliches, eher was Dynamisches.
Okay, gut. Wir halten die Augen offen. Wo kann man dir begegnen?
Wo fährst du da? Also in meiner Heimat, ich lebe ja in Oberbayern, Lenkries, da gibt es den Isarwinkel und dann anfolgen die Jachenau hin nach Österreich. Das ist Motorradfahrerland. Ein Traum. In der Regel nicht sehr hoch frequentiert. Wunderschöne Landschaft, freie Straßen. Da kann man es wirklich genießen.
Okay, okay. Liebe Hörer, passt auf, wenn ihr in der Gegend von Lenkries einen tiefliegenden Retro-Biker euch entgegenkommt. Es könnte Christoph Erhardt sein, der Kommunikationschef von Bosch, der uns jetzt eine Dreiviertelstunde lang Auskunft gegeben hat über sein Leben, der uns Karrieretipps gegeben hat. Ich bedanke mich bei dir.
Touri 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter touri2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.